Sie hören den Gottesdienst zum Nachhören aus der reformierten Kirchengemeinde Holderbank Mürike-Wildegg. Heute der Weihnachtsgottesdienst vom 25. Dezember 2021 aus der Kirche Holderbank. An der Orgel Tabia Plattner, an der Querflöte Isabel Lerchmüller mit den Worten der Pfarrer Martin Kuse. Herzlich willkommen. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Wort vom Evangelist Johannes zu Weihnachten. Ich begrüße Sie zum Gottesdienst heute am ersten Weihnachtstag. Man will es gar nicht meinen, es könnte fast Heiligabend sein, so wie es jetzt hier innen ist. Aber an dem Tag können wir den Glanz vom Heiligabend und von der Christnacht aufgehen im neuen Tageslicht, könnt über alles nachdenken, was diese Nacht ausmacht, könnt darüber nachdenken, was wir aus ihr mitnehmen können ins Leben bei Tag, was uns bleibt für nachher. Und das ist ja wichtig, wenn Weihnachten mehr sein soll als ein Ausflug in eine andere Welt, gar in eine Gegenwelt. So soll unsere vierte Weihnacht verankern und einprägen in den und in jeden neuen Tag. Besonders ist heute noch, haben Sie vorhin vielleicht auch schon gesehen, dass wir noch einen seltenen Gast haben. Wir haben noch ein Sommervögel hier in der Kirche. Das hat mich, ich weiß nicht, wie Jacqueline Dobler das einmal organisiert. Mich hat es jetzt gerade speziell berührt, weil ich gestern Abend an der Familienweihnacht im Schopf beim Schloss Wildegg erzählt habe, eine Geschichte von Janosch, wo die Waldtiere sich alle im tiefsten Winter zur Weihnachtsfeier versammeln beim Bär. Und der Bär, wo dann alle angekommen sind mit kalten Füßen und durch den Schnee, will der Bär dann so ein bisschen hören von den Tieren, was sie so durchs Jahr alles Gutes da haben. Und der knöpft, der kleine Hamster knöpft seinen Pelz auf und nimmt ein kleines Sommervögel raus, wo er eben gerettet hat. Das Sommervögel ist jetzt hier bei uns. Wir feiern im Namen von Gott, der unsere Nähe sucht. Wir feiern im Namen von Jesus Christus, der Licht in unser Dunkel bringt. Und im Namen vom Heiligen Geist, der Kraft, die unser Herz das Licht sehen lässt. Amen. Ich lade Sie ein, in die Vier hineinzugehen mit dem Lied im Gesangbuch bei der Nummer 418, hört der Engel helle Lieder. 418, 3 Strophen. Ein Gebet mit dem Weihnachtspsalm von Hans-Dieter Hüsch. Herr, deine Gedanken sind unbezahlbar. Sie sind nicht käuflich. Wir müssen dafür nicht wochenlang sparen, uns in Schulden stürzen, wie man sagt. Wir müssen deine Geschenke nicht verstecken oder auf der Hut sein, dass wir sie vor der Zeit entdecken. Wir müssen damit nicht prunken und andere beschämen. Wir können mit leeren Händen zu dir kommen und gehen mit vollen Händen, einem großen Herz und einem reichen Geist, um in aller Welt zu erzählen, dass du uns wohlhabend gemacht, weil du uns gut getan, weil du uns deinen Sohn aufs Neue geschenkt, der uns das Kreuz als Hoffnung zeigt, das Kreuz als Licht und Stern in aller Finsternis, die uns umgibt. Jesus Christus, der sich all seiner Gewalt entäußert, niedrig und gering wird, eines Knechts Gestalt annimmt und doch der Schöpfer aller Dinge ist. So singen wir das Herze Jesulein. Wer könnte von uns freundlicher sein und sich der Liebe wegen allen weltlichen Scheins begeben? Herr, deine Geschenke sind unbezahlbar. Wir danken dir. Amen. Heute singen wir viel. Das ist immer schön, auch an der Weihnachten. Jetzt das Lied bei der Nummer 414. Nochmal drei Strophen. 414, 1 bis 3. Wir hören die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten, denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Es wird mir beim Lesen und Hören von der Weihnachtsgeschichte immer wieder neu bewusst, wie speziell das ist, dass wir hier eine so eine unscheinbare Geschichte, eine so eine unscheinbare Geburt feiern, mit lauter so Randfiguren, dass der grosse König, wo wir darauf hoffen, hier in einem Krippli liegt und ja, so richtig am Rand vom Weltgeschehens aussen ins Spiel kommt. Etwas unschätzbar Besonderes, das in dieser Geschichte aufbewahrt ist. Ich habe in diesen Tagen die Titelgeschichte zu Weihnachten im Reformiert in unserer Monatszeitung gelesen über den Josef. Der Josef, der ja in der Weihnachtsgeschichte beim Lukas fast nicht vorkommt und was uns eigentlich verwundert, wie er überhaupt mit all diesen Ereignissen zurechtkommt. Seine junge Verlobte ist schwanger, er weiß nicht woher, aber beim Lukas weiß ihn gar niemand sein. Und über den inneren Kampf von Josef, wo sich ja ganz sicher gehörnt und betrogen muss vorkommen sein, erfahren wir nichts. Dann muss er mit dieser hochschwangeren Maria die mühsame Reise nach Bethlehem machen, wegen dieser Volkszählung. Die Obrigkeiten verlangen so einiges. Dann die fehlende Unterkunft, gerade wo die Geburt ansteht, die Schmach, dass er für die junge, werdende Mutter gar nicht angemessen sorgen kann. Die Notlösung mit Stall oder Höhle, wir wissen es nicht, nur dass in der Herberge ja kein Platz war und das Kind hat in eine Futterkrippe müssen gelegt werden. Denn die Hirten, die da plötzlich auftauchen mit ihren seltsamen Nachtgeschichten, die verfilzten Gestalten, die ihre Nächte im Freien verbringen. Und Chatrina Gaudenz, meine Kollegin, die im Reformierten so über den Josef nachdenkt, schreibt: Dieser Josef ist mir sympathisch. Er, der einzig Marias Wort und die Worte der Hirten hatte, vertraute der Erzählung. Und er tat, was er tun konnte. Er reihte sich, das schreiende Jesuskind wärmend, in aller Stille in die Weihnachtsgeschichte ein. Ziemlich viel Zumutungen sind das gewesen, wenn man sich's überlegt, wo der Josef hätte müssen, ja, annehmen. Und er hat wirklich nur die Berichte der anderen gehabt. Er hat jedenfalls hier beim Lukas keinen direkten Draht zu Gott, wo ihm würde helfen, das alles zu verstehen. Mehr Aufmerksamkeit überkommt der Josef in der Weihnachtsgeschichte vom Evangelist Matthäus. Der Matthäus hat das offenbar auch gedacht. Er hat darüber nachgedacht, was es für den Josef auch mag geheissen haben, dass seine junge Verlobte schwanger ist und nicht von ihm. Er erwähnt den inneren Kampf, den der Josef sicher auszufechten hatte, und zwar so: Mit der Geburt Jesu Christi aber verhielt es sich so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte es sich, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, erwog, sie in aller Stille zu entlassen. Während er noch darüber nachdachte, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, ist vom Heiligen Geist. Man könnte hier zwischen den Zielen daraus hören, wie fest wohl der Josef in seiner Zeit mit sich hat müssen ringen, wie fest also es ihn beschäftigt hat, wie fest er vielleicht sogar schlaflos war und träumt hat. Und da im Matthäusevangelium bekommt er eine Traumbotschaft, die ihm dann schlussendlich seinen Weg weist. Chatrina Gaudenz schreibt ganz richtig, dass unsere heutige Situation beim Feiern der Weihnacht mehr der vom Josef im Lukas-Evangelium gleicht. Wir haben auch nur die Berichte, wir haben auch nur die Erzählungen. Wir haben kein Jesuskind in der Nähe, keine Maria, keine Hirten, keinen Stern, keine Engel und auch kein blendendes Licht. Wie Josef haben wir nur das Wort. Wir können den Gedanken in einer ganz grundsätzlichen Weise noch weiterdenken, nicht nur auf Weihnachten bezogen. In ganz vielen Lebensbereichen ist unsere Informationslage so. Wir haben nur ein Wort. Nur Information aus zweiter Hand. Kein direkter Draht. In unserer Informationsgesellschaft wimmelt es von Quellen und Berichten. Und immer müssen wir möglichst herausfinden, welchen als wir vertrauen wollen und welchen nicht. Wir sind regelrecht geflutet mit Daten und manchmal genug auch überfordert damit. Ein Teil Leute hängt sich wegen dieser Überforderung ab, lesen keine Zeitungen mehr und nutzen das Internet nur als Echokammer und zur Unterhaltung. Ein Teil Leute glauben einfach alles, was sie hören und lesen. Welchem Wort kann man trauen? Auf was kann man sich verlassen? Wie gelingt es uns, so wie der Josef, schlussendlich die richtige Entscheidung zu treffen? Ich schaue auf das Jahr zurück und bin verwundert darüber, in welchem Ausmaß uns die Pandemie Unfrieden, Zankereien und Spaltungen gebracht hat. Gerade in einer Zeit, wo es doch eigentlich besonders wichtig wäre, zum Zusammenstehen und Zusammenheben. Das war ja noch so im Frühling 2020. Aber es hat dann noch eine eigenartige Dynamik eingesetzt, die mit Impfskepsis allein für mich eigentlich nicht zu erklären ist. Das, was zunehmend sichtbar geworden ist und unterdessen die Debatte dominiert, ist eigentlich nicht mehr die Impffrage, sondern etwas, das ich als eine tiefgreifende Vertrauenskrise bezeichnen würde. Es geht darum, woher man eben seine Informationen hat und wem als man eigentlich noch trauen kann. Es gibt bei nicht wenigen Menschen das Gefühl, irgendwie hinters Licht geführt zu werden und vielleicht sogar ausgenutzt oder abgehängt zu werden. Ein Misstrauen gegen Medien, gegen Sachverständige, gegen Wissenschaftler und gegen Entscheider in Führungspositionen, gegen die hier oben. An der Impffrage kristallisiert das alles aus, aber es ist schon längstens vorher im Informations- und Desinformationsfluss von dieser Gesellschaft mitgeschwommen. Und das Problem ist vielschichtig. Ich glaube, dass mehrere Sachen eine Rolle spielen. A. Enttäuschung. Der Philosoph Richard David Precht meint, dass in unseren Wohlfahrtsgesellschaften die Menschen eine Art Kundenmentalität dem Staat gegenüber entwickeln. Der Staat ist dann nicht mehr das, was wir alle zusammen organisieren, sondern er ist es gegenüber, ein Servicebetrieb, wo ich von einem bestmöglich versorgt werde. Und daraus entsteht ein Anspruchsdenken, wo der leicht enttäuscht werden kann, wenn Regierungen Versprechen nicht halten und Geschenke nicht machen können, die sie ja aber machen müssen, um Wahlen zu gewinnen. B. Überforderung. Wie schon gesagt, die Orientierung in der Informationsflut braucht ein hohes Maß an Medienkompetenz. Leute, die sich beispielsweise vorwiegend in Echokammern wie Facebook oder Telegram bewegen, können leicht in einen Sumpf aus unabsichtlicher oder auch absichtlicher Desinformation geraten. Und die Komplexität von unserer hochtechnisierten Welt ist schwierig, weil sie gibt uns doch ständig das Gefühl, dass wir Entwicklungen nicht mehr verstehen und dass wir irgendwie von geheimem Wissen ausgeschlossen sind. Und das bewirkt ein bisschen eine Gefahr, paranoid zu werden. Hinter den Kulissen laufen vielleicht Sachen, die wir uns vorenthalten. C. Anonymität. Menschen sind sozial und wollen sich als zugehörig erleben. Je einsamer und isolierter der moderne Individualismus sie dann macht, desto bereiter werden sie, sich mit irgendetwas zu identifizieren, das ihnen ein Gefühl von Herden und Gemeinschaft zurückgibt. Und gerade krude Verschwörungstheorien sind dann attraktiv, weil ihre Anhänger als vermeintlich Ausgrenzte gerade einen besonders starken Zusammenhalt untereinander erfahren. Das ist ein Phänomen, das verwandt ist mit dem Sektentum. Was wir uns klar machen müssen, die wichtigste Währung von unserem Gemeinwesen, von unserem Zusammenleben, ist Vertrauen. Vertrauen in Experten, Vertrauen in gewählte Autoritäten und in die Institutionen des Gemeinwesens. Das ist nicht ein blindes Vertrauen, das man in jedem Fall fordern kann, aber es gründet sich bei uns auf die freiheitlichen Organisationsformen, wo sich unser Gemeinwesen ja auf völlig demokratische Art und Weise gibt. Die Pandemie zeigt uns deutlich, wie eine Gesellschaft anfängt auseinanderdriften und zu zersplittern, wenn an dieser Grundwährung vom Vertrauen nicht mehr alle teilnehmen. Wenn der innere Kompass aus dem Ruder läuft. Wenn Gerüchte umgehen, dass irgendwelche Leute in Machtpositionen eine Schattenagenda verfolgen. Es ist normal, dass wir vieles nicht wissen und nicht verstehen können. Zum Beispiel die Zusammensetzung und Funktionsweise von einem Impfstoff oder einer Technologie, die wir vielleicht täglich nutzen. Ohne Vertrauen in Menschen, die davon eine Ahnung haben, sind wir verloren. Wir müssen uns verlassen auf das, was uns sachverständige Leute sagen. Und wir müssen unser Vertrauen können gründen auf ein gescheites Urteil darüber, wer es verdient. So wie es der Josef da hat, der ja auch kein Experte war, der auch nicht, überhaupt nicht den Überblick hatte, sondern der eigentlich von den Ereignissen überrollt worden ist. Der es aber gleich mit drin geschafft hat, mit Herz und Verstand auf die richtige Stimme zu hören. Wir sollten uns nicht irr und paranoid machen. Wir sollten ein Vertrauen, das wohlbegründet ist, nicht preisgeben für ein diffuses Gemisch aus Misstrauen und Angst, sondern bedächtig bleiben und die Bäume an ihren Früchten erkennen. Der Jörg Zink hat in seinen Meditationen über die Weihnachten dafür schöne Worte gefunden. Es hat schon seinen Sinn, wenn wir an Weihnachten vom Frieden auf Erden reden. Wenn unser Christfest, das wir zur Feier der Geburt Jesu Christi begehen, uns Wege zum Frieden zeigt, dann erfüllt es seinen Sinn. Das bedeutet freilich, dass uns das Fest nicht Lametta und Kerzenlicht allein bringt, sondern vor allem schwere und mühsame Aufgaben stellt, uns dafür allerdings auch die Kräfte gibt. Der nimmt der Bezug aufs Wort von Jesus in der Abschiedsrede im Johannesevangelium. Meinen Frieden gebe ich euch. Meine Gabe ist anders als die Gaben der Welt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Wie können wir jetzt aus dem Frieden heraus handeln? Dazu schreibt Zink: Ihr braucht euch nicht zu verstecken. Ihr braucht keine Helden zu spielen, ihr braucht die Leute in Jerusalem und Rom oder heute in Washington oder in Bern oder in Aarau, die ihr da oben halt, nicht zu verfluchen. Ihr habt keine Panik nötig. Ich gebe euch die Kraft, die der Geist des Friedens hat. Macht euch keine Sorgen. Wenn mein Friede in euch ist, dann geht der Friede, den die Menschen brauchen, von euch aus. Wo Licht ist, wird es hell. Wo Kraft ist, wirkt sie. Wo Freiheit ist, breitet sich Freiheit aus. Das ist einfach, es ist klar und gewiss. Ich gebe euch Frieden und ihr schafft dem Frieden Raum in dieser Welt. Ihr braucht niemanden zu hassen, niemanden zu fürchten. Und es ist wieder das wunderbare Bild von Weihnachten, das uns zurückruft in ein vertrauensvolles Leben. Das Licht, das ins Dunkle scheint. Gott, wo Mensch wird. Die Kraft, wo in den Schwachen mächtig wird. Mit all dem können wir durchschnaufen. Mit all dem können wir weitergehen. Habt keine Angst, ihr seid gehalten. So hat Josef zurückgefunden ins Vertrauen zu der Maria und angesichts von all dem, was ihm passiert ist. Amen. So feiern wir jetzt miteinander das Abendmahl. Zeichen von unserem gemeinsamen Unterwegssein, von unserer Verbundenheit in Jesus Christus. Er ist es, der uns alle einlädt an seinen Tisch. Die Fröhlichen und die Traurigen, die Jungen, die Alten, die Namhaften und die Unscheinbaren, die Gesunden und die Kranken. Er sagt, wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, muss nicht mehr Durst haben. Barmherzig und freundlich ist Gott. Hört, so sagt Gott, ich löse deine Verbrechen auf wie eine Wolke und deine Verfehlungen wie ein Nebel. Kehr dich um zu mir, ich befreie dich. Und der Jesus, unser Heiland, ruft uns zu, kommt zu mir, alle, die geplagt sind und einen Haufen auf dem Buckel haben. Ich will euch ausruhen. Ich komme suchen und retten, was verloren ist. Wer zu mir kommt, der rühre ich nicht raus. Zur Vorbereitung aufs gemeinsame Mahl singen wir noch bei der Nummer 421, weil Gott in tiefster Nacht erschienen, Strophe 1 bis 5, 421, 1 bis 5. Ich lasse die Masken an wegen dem Abendmahl und ich hoffe, Sie verstehen mich gleich noch. Am Abend vor seinem Tod und am Abend nach seiner Auferstehung hat Jesus das Brot genommen, hat dafür gedankt, hat es gebrochen, hat seinen Jüngern gegeben und hat gesagt, nehmt und esset, das ist mein Leib, das gegeben wird für euch. Tönt das zu meinem Andenken. Dann hat er den Becher genommen und gesagt, trinket alle da draus. Der Becher ist der neue Bund in meinem Blut. Tönt das zu meinem Andenken. Wir beten so, wie es Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Die Freundlichkeit von Christus wird uns begleiten. Wir sind durch ihn miteinander verbunden. Lasst uns seinen Frieden weiter austragen, lasst uns beständig und klar sein in einer unruhigen Welt. An dieser Stelle kommt der traditionelle Friedensgruß. Wir können einander den Friedensgruß auch so geben. Auch wenn wir in der Pandemie sind, können wir einander ein gutes Wort sagen, einander Frieden wünschen. Und das machen wir jetzt für einen kurzen Moment. Schaut das Brot und den Traubensaft, Stärkung für unseren Weg. Schmeckt, wie gut Gott mit uns meint. Sie können sitzen bleiben, wir bringen ihnen zuerst ein Stückchen Brot und nachher ein einzelnes Becherli mit Traubensaft. Dazu hören wir ein bisschen Musik. Ich habe herausgefunden, dass Hark the Herald Angels Sing, das schöne englische Weihnachtslied, bei uns im Gesangbuch ist, bei der Nummer 407 auf Deutsch. Und das lade ich Sie ein, um jetzt miteinander zu singen. 407, 1 bis 3. Und wenn Sie mögen, tun Sie doch zum Singen zur Abwechslung aufstehen. Die Kollekte, die wir heute zusammenlegen, ist wie eigentlich jedes Jahr im Weihnachtsgottesdienst bestimmt für das Telefon 143, die dargebotene Hand. Ich habe das gestern haben wir für das Telefon 147 für Kinder und Jugendliche gesammelt. Das hat in diesem Jahr einen Zuwachs an Anrufen und Anfragen von über 40% gehabt. Auch das ist pandemiebedingt und ich nehme an, es ist beim 143 nicht viel anders. So viel Stress und so viele Ausnahmesituationen für ganz viele Leute, Einzelpersonen und Familien. Die Arbeit ist sehr wichtig und ich danke Ihnen herzlich für Ihre Gaben. Dann möchte ich noch weiter Danke sagen. Ich möchte Jacqueline Dobler, unserer Siegristin, Danke sagen. Wunderbaren Baum hast du wieder gestellt, aber du hast ihn natürlich nicht allein gestellt. Schauen Sie mal, wie weit rauf man hier muss. Das macht Jacqueline auf den Leitern nicht mehr. Aber sie hat Hilfe gehabt. Dieses Jahr sind ihr zwei Konfirmandenbuben noch geholfen. Der Manuel Coradi und der Matthias Hilfiker sind hier bis an die Spitze aufgeklettert und haben geholfen schmücken. Aber du stellst immer die wunderbare Brienzer Krippe auf, die jedes Jahr hier mit ihrem geheimnisvollen Licht uns allen leuchtet. Danke vielmals. Dann danke ich herzlich der Isabel Lerchmüller an der Querflöte und der Tabea Plattner an der Orgel. Und das ist jetzt etwas Besonderes. Tabea, du darfst jetzt von dort oben aus zuhören, aber ich bitte dich dann nachher noch runter. Der Tabea möchte ich heute noch auf eine besondere Art Danke sagen, weil sie spielt heute zum letzten Mal. Hat zum letzten Mal Dienst hier bei uns in der Gemeinde. Liebe Tabea, du bist viele Jahre bei uns gewesen. Ich weiss gar nicht mehr, wie viele. Wo du ins Bernbiet auf Hindelbank gezögelt bist, schon vor langer Zeit, da hast du schon einmal bei uns gekündigt, weil der Weg halt einfach sehr weit ist. Wir haben dich hier schon mal verabschiedet. Aber dann bist du doch wieder zurückgekommen, weil es dir bei uns gefallen hat. Und weil du, wie du selber sagst, hier bei uns schon auch halt ein bisschen daheim bist. Jetzt hast du in diesem Jahr noch mal ein kleines Pensum gehabt, weil du doch noch nicht ganz hast loslassen. Aber jetzt ist es halt gleich so weit. Du hast in Hindelbank, dort wo du jetzt lebst und in dieser Umgebung auch viel am Laufen. Die Leute haben dich dort entdeckt, haben dich gern zum Musizieren und zum Chorleiten. Und so müssen wir dich jetzt ein zweites Mal und ja, ich weiss es nicht, aber vermutlich halt gleich endgültig ziehen lassen. Ich habe sehr gerne mit dir zusammengearbeitet. Es war ein Austausch, wo du immer auch viele Ideen reingebracht hast. Wir haben ja seinerzeit noch die Musikgottesdienste zusammengestaltet, ein Zeitchen lang, wo das Thema und der Anstoss dazu dann nicht selten von dir gekommen ist. Ich denke an den Gottesdienst mit Musik aus den Jesuitenreduktionen in Südamerika. Das war für mich noch eine richtige Bildungs- und Forschungsreise, die Predigt vorzubereiten. Oder auch der Gottesdienst zu den alten Berner Tänzen. Dein Flair für volkstümliche Musik hat hier ganz viele Menschen erfreut und dir auch viele Fans eingebracht. Ich darf dir heute auch im Namen der KUMUKO, das ist unsere Kultur- und Musikkommission, Danke sagen und im Namen der Kirchenpflege. Und ich bin sicher, dass ich das auch darf sagen im Namen von allen, die in deinen Singprojekten mitgemacht haben oder sich so wie heute hier im Gottesdienst einfach an deiner Musik erfreut haben. Und das ist zum einen ein bisschen Licht aus unserer Kirchengemeinde, die dich dann hoffentlich daheim noch lange ein bisschen begleitet. Und ja, ich weiss nicht, die Kerze wird vielleicht nicht so schnell abbrennen, dass du uns noch ein bisschen dabei hast. Und zum anderen darfst du hier den fröhlichen Ballon mitnehmen.
Schmetterling.
Schmetterling. Darfst du auch den Schmetterling mitnehmen, der noch da irgendwo ist. Und eben, es läuft sehr viel bei dir und vielleicht kannst du ein Tassli brauchen. Ich weiss, das machst du auch gerne, zwischendurch mal absitzen, zur Ruhe kommen und Zeit für dich nehmen. Mach das weiterhin und auch wenn es jetzt halt auf unsere Kosten geht. Für dich ist es gut und ich wünsche dir alles Gute.
Ich bin ein bisschen zwiespältig daher gekommen heute. Es ist wirklich so, ich bin da ein bisschen daheim. Ich habe nicht gern gesagt, jetzt ist es fertig. Und gleich habe ich gemerkt, es ist Zeit. Ich werde euch vermissen. Die Orgel, die Pfarrpersonen, ja, die Zusammenarbeit hier immer sehr geschätzt und sehr befruchtend gefunden. Ja, und freue mich, wenn ich vielleicht irgendwann zwischen ihnen wieder da runterkomme und bekannte Gesichter sehe. Habt eine gute Zeit und einen guten Rutsch.
Ich sage noch etwas zum weiteren Programm bei uns in der Kirchengemeinde. Morgen ist ja Sonntag, aber weil wir jetzt so viel Weihnachtsfeier gehabt haben, ist morgen kein Gottesdienst. Der nächste Gottesdienst ist die Feier zum Neujahr und die ist heute dann auch normal am Sonntag, am 2. Januar, am Morgen um 10 Uhr in der Kirche zu Mürike. Wir haben die letzten Jahre immer am 1. Januar eine Abendfeier gemacht, aber weil heute jetzt der Sonntag gerade am 2. ist, haben wir gefunden, da gibt das gerade einfach eine Sonntagsfeier. Am 2. Januar, am Morgen um 10 Uhr, zu Mürike mit Christine Nötiger und an der Orgel Christina Ischi und Heidi Huwiler wird Klarinett spielen. Ganz herzliche Einladung. Und jetzt lade ich Sie noch ein zum unserem fast schon pflichtgemäßen Schlusslied «O du Fröhliche» bei der Nummer 409, Strophe 1 bis 3, 409. Und ich bitte Sie nochmal für das Schlusslied und den abschliessenden Segen noch geschwind aufzustehen.
Thank you.
Möge das Licht von Christus für euch aufgehen an jedem neuen Tag. Möge das Licht von der Weihnacht euch leiten, wohin ihr auch geht. Gott segnet dich und behütet dich. Gott lässt sein Gesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. Gott schaut zu dir und gibt dir Frieden. Amen. Frohe Weihnachten miteinander.